mein Leben, Gottes Tagebuch, das wird spannend. Nicht nur für uns hier vorne, die da berichten wollen, aber für jeden von euch. Weil in Gottes Tagebuch steht jeder von uns Namen drin und deshalb ist für jeder spannend. Was hat Gott vor? Was hat er mit uns schon gemacht? Ich begrüße Sie alle, euch alle ganz herzlich zu dieser Einheit. Wir wollen einfach aus dem Leben von einigen Mitarbeitern, die unterwegs sind in viele Länder dieser Welt, berichten, was sie mit Gott erlebt haben, was Gott, welche Wege Gott sie geführt hat, damit jeder ein Stück ermutigt wird, vielleicht auf neue Gedanken kommt, was Gott mit deinem Leben vorhat. Aber zuerst wollen wir singen, stimmen uns ein mit dem Lied Nummer 9 auf dem Liederblatt bis ans Ende der Welt. Gleich zu Beginn haben wir für alle heute ein Geschenk mitgebracht. Es liegen teilweise auf den Stühlen dieses Buch. Es dürft einfach mitnehmen, aber nicht einfach mitnehmen. Mitnehmen und lesen. Es ist ein Buch, der uns zum Gebet anregen soll, zum Interesse an Weltmission, Völker und Menschen, die ohne Jesus oder ohne Zeugnis von Jesus leben, jeden Tag eine andere Andacht, ein anderer Volksstamm. Nimm es mit, lies durch, nimm es mit in der stille Zeit. Wer noch keine hat oder wenn einen fehlt, nachher darf unten in der Halle beim Hilfe für Brüder, gleich bei der Eingang gibt es eine Palette, jeder darf einfach eine mitnehmen. Also ein Geschenk für jeder. Mein Leben, Gottes Tagebuch. David schreibt im Psalm 139 Folgendes. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbare sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebeine nicht verborgen, als ich in Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unter in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keine war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? David hat ein ganz großes Vertrauen in seinem Gott. Und er lebte mit seinem Gott und das hat er erkannt aus seinem Leben mit Gott. Es war für ihn nicht beängstigend zu wissen, dass alle seine Tage in Gottes Hand waren. Er hat Gott erfahren als der, der gut ist und es gut meint und das Beste und das Wertvollste in mir herausholen will, entfalten will. Und das bringt er hier, dieses große Vertrauen Gott entgegen. Was darf Gott in seinem Tagebuch über meinem Leben schreiben? Was darf er mich zumuten? Bin ich bereit, ihm ein leeres Blatt hinzustellen, zu sagen, Herr, mein Leben, schreib du bitte auf, was du denkst, dann wird spannend. Dann wird das Leben echt spannend. Und das wollen denn einige hier berichten in unserer Runde heute. Ich freue mich auf die verschiedenen Berichte, die gleich kommen würden. Aber zuerst möchte ich mit uns beten. Herr, unserem Gott, meinem Gott, wir sind in deiner Gegenwart und wir staunen, wie sehr wir uns dich anvertrauen können. Wir wissen uns bei dir bestens aufgehoben, geborgen. Und wir wissen, dass du der große Gott bist, der uns an der Hand nimmt, der uns in den Arm nimmt, der ganz Tolles aus ein einfacher und oft kaputten Leben machen kann. Herr, danke, dass du größer bist als alle unsere Schwächen, dass du was mit uns anfangen möchtest. Herr, sei du in unserer Mitte und rede mit uns in dieser Stunde. Amen. Zuerst gehen wir, Entschuldigung, jetzt muss ich meinen. Nach Lateinamerika. Da war Simon und seine Frau Tamara mit den drei Kindern seit 2008 in Peru im Einsatz. Simon ist Bibelschullehrer unter anderem. Er wird von seiner Arbeit dort berichten, aus dieser Arbeit, was er dort mit Gott erlebt hat. Simon, herzlich willkommen.
Ja, das Thema, mein Leben, Gottes Tagebuch. Wir haben es gerade gehört, das Tagebuch ist schon geschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde gerne mal ein bisschen vorblättern und gucken, was da so kommt, was denn Gott schon alles reingeschrieben hat. Leider ist es uns nicht möglich, aber doch haben wir so einen manchen Hinweis, was Gott so in unser Tagebuch hineinschreibt. Und da bin ich auf einen ganz interessanten Text gestoßen aus dem Johannesevangelium 17, das hohepriesterliche Gebet Jesu, wo Jesus mit seinem Vater spricht. Und da sagt er, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Das heißt, eigentlich können wir schon mal im Tagebuch so ein bisschen vorschauen, denn die Sendung Jesu ist die Grundlage für unsere Sendung. Und dann ist mal ganz spannend zu sehen, wie hat denn Jesus seine Sendung verstanden, was hat denn er erlebt? Und dann gibt es Texte, die freuen uns, und es gibt Texte, die gefallen uns vielleicht nicht so ganz. Die würden wir gerne aus dem Tagebuch streichen. Und ein Text in Johannes 15, Vers 20, da sagt Jesus: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch auch verfolgen. Haben Sie mein Wort gehalten, so werden Sie eures auch halten. Ich möchte mich ein bisschen an dem Text entlanghangeln. Das Erste, was Jesus da sagt, ist: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch auch verfolgen. Das ist was, wo wir gern ausblenden würden. Wir arbeiten in Peru unter Indianern im Amazonas-Tiefland, die noch ganz, ganz tief im Animismus stecken. Und der Animismus ist alles darauf angelegt, Leid, Probleme irgendwie loszubekommen. Man muss bestimmte Regeln halten, darf keine Tabus brechen. Jawohl, dann geht's gut. Und wenn irgendwas nicht stimmt, dann habe ich irgendwo ein Tabu gebrochen. Sie tragen sie dann genauso auf den Glauben. Habe ich Probleme, habe ich Krankheit, dann ist Sünde im Leben. Aber wenn wir hier mal schauen, dann sehen wir, Jesus sagt: Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Und wir sehen, Jesus hat gelitten. Das ist ein Teil, der auch mit zur Sendung gehört. Das sucht man sich nicht raus, aber manchmal kommt's. Und so ist es bei uns auf der Missionsstation. Haben wir seit, ja, also die Missionsstation besteht über 50 Jahre dort. 20 Jahre später haben wir Nachbar bekommen aus dem Hochland. Und diese lieben Nachbar, die lassen uns, geben uns Chance, dass wir daran reifen. Sie haben das zum erklärten Ziel gemacht, die Mission dort zu vertreiben. Wir kommen regelmäßig im Fernsehen, im Radio mit Lügen, dass wir Organe verkaufen und alles möglich von den Indianern. Wir holen sie nur deshalb auf die Station und lauter solche Dinge. Und ja, das geht jetzt schon seit vielen Jahren. Und dieses Jahr im Februar wurde es dann auch handgreiflich. Sie beginnen jetzt immer mehr, dass sie dann irgendwelche Demonstrationen bei uns vom Tor veranstalten. Im Februar war es dann auch soweit, waren sie wieder mit 200 Leute da, hatten einen riesen Bulldog mitgebracht, wollten gewaltsam eindringen. Dann hatten wir am Anfang noch Polizeischutz, aber wie es eben so ist in solchen Ländern, 16:30 ist Feierabend, dann ging die Polizei. ja, und dann war es aber auch so, dass die Leute sehr gewalttätig wurden. Wir haben uns als Mauer vor unser Grundstück gestellt, damit die nicht eindringen können. Wir dachten, die werden dann sicher Halt machen. Die haben für nichts Halt gemacht. Sie haben dann einige niedergeschlagen, wo es ja etliche getroffen hat. Auch, ja, ich habe auch kräftig was abbekommen. Und dann steht man dann da und sagt: Hoppla, Mission? Ist das die Sendung Jesu? Passt denn das? Und da hat mir das Wort geholfen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Und wir reden viel mit den Indianern über Leid, dass Leid zum Christsein dazugehört. Und da habe ich gemerkt, sind wir nicht oft Heuchler? Haben wir nicht nur irgendwie so eine tolle Fassade und sind doch genau gleich gegen jedem Problem aus dem Weg? Und dann kamen Anrufe aus Europa: Oh, ist viel zu gefährlich, geht zurück, die armen Kinder, und kann man doch nicht machen. Und irgendwann ging mir so auf, eigentlich ist es gerade andersrum. Es gehört zur Sendung des Leiden. Es ist andersrum. Man müsste hier in Europa sagen: Entschuldigung, ich glaube, ihr müsst mal raus. Denn das Normale ist, Leiden gehört dazu. Und so geht es auch oft, wenn man dann in den Stammesreisen ist. Da gibt es dann kein Handy und kein Telefon, kein Arzt und auch sonst nichts. Da ist man ganz existenziell auf Jesus angewiesen. Und so ging es einmal bei einer Reise. Es war am Ende der Reise. Es war meine erste Stammesreise. Ich war übersät mit Stichen, meine Beine, die waren geschwollen wie Pfosten. Ich hatte riesen Eiterblasen, ich war absolut am Ende, ich wollte nicht mehr, ich wollte nur noch zurück, um irgendwie mal das Ganze zu desinfizieren. Dann kam man in eine Gemeinde, die haben uns abgelehnt, das ist ganz selten bei Indianern, wollten uns nicht aufnehmen. Es gab kein Trinkwasser, ich hatte schrecklich Durst. Ja, es war einfach, ich war physisch und psychisch am Ende. Und dann wollten wir noch einen Bibelschüler, einen ehemaligen besuchen, der bei uns auf der Bibelschule war. Und dann kommen wir dorthin, die Frau völlig aufgelöst in Tränen. Ihr Sohn wurde von einer Schlange gebissen. Sie hatten kein Geld, den Jungen zum Krankenhaus zu bringen. Und dann hat sich der Vater mit dem Jungen allein auf den Weg gemacht. Und ich habe gedacht: Herr, das kann nicht sein. Also so kann Mission nicht aussehen. Und ich war überzeugt, Gott muss ihn heilen. Das kann ja nicht sein. Da ist ein treuer Diener, der irgendwo im Stamm sitzt und dort lange, ja, alles gibt. Und jetzt wird er von der Schlange gebissen. Und einen Tag später, wir waren noch dort, kam die Nachricht, der Sohn ist gestorben. Ein Punkt, wo man Gott nicht mehr versteht, wo man mitleidet, wo man sagt, so kann Mission nicht aussehen. Und so gibt es viele Begebenheiten, wenn man im Stamm ist, was Krankheit anbetrifft, wo man denkt, Leid ist wirklich was ganz Reelles dort im Stamm und wenn man dort ist, betrifft es einen selbst. Aber das Schöne ist, der Bibelvers in Johannes 15 endet nicht damit, sondern er geht weiter. Haben Sie mein Wort gehalten, so werden Sie eures auch halten. Das ist was, was wir auch erleben dürfen. Ich hatte mal unterrichtet, das Thema war Wandeln im Licht Gottes, Jesus, das Licht der Welt. Und ich habe mir alle Mühe gegeben, ich habe mir alles schön ausgedacht. Und die Studenten, die saßen da, ich weiß nicht, wie wenn sie absolut nichts verstehen. Ich ging so frustriert raus, habe gedacht, nee, ich glaube, ich bin doch im falschen Platz. Muss mir was anderes suchen. Und am Ende von dem Kurs habe ich sie gebeten, schreib doch mal auf, welches Thema, was hat dich denn am meisten angesprochen? Und fast alle haben geschrieben, Wandeln im Licht Gottes. Und das hat mich wieder ganz neu demütig gemacht. Wir können es gar nicht machen. Ich habe den Eindruck gehabt, da lief alles schief. Die haben überhaupt nichts kapiert. Die Unterrichtsstunde war umsonst. Aber der Geist Gottes wirkt in den Herzen über Kulturgrenzen, über Sprachgrenzen hinweg. Und es ist schön zu erleben. Ein anderes für mich sehr beeindruckendes Erlebnis war, wir konnten dort für den Stamm, für den wir zuständig sind, die Huambisas sind in Peru ganz im Norden, zu Ecuador, konnten dort die Bibel überreichen nach 15-jähriger Übersetzungsarbeit. Und im Oktober war ich noch dort im Stamm, habe die Gemeinden besucht. Und dann haben sie gesagt, wann kommt denn endlich unsere Bibel? Dann habe ich gesagt, bete dafür, dass es gut geht mit dem Druck, dass es durch den Zoll durchkommt. Und hat mich einer gefragt, sag mal, seit wann hast denn du eine Bibel? Dann habe ich gesagt, seitdem ich denken kann. Was, deine Eltern auch schon? Und ich sagte, ja, und meine Großeltern auch schon. Hat ich gemeint, das ist gemein, dass ihr so lange gewartet habt, bis ihr es uns gebracht habt. Und dann im Mai hatten wir dann die Übergabe. Und für mich war das sehr bewegend, all die Gesichter zu sehen, die so sehnsüchtig darauf gewartet haben. Und wie dann jeder versucht hat, so eine Bibel zu erbeuten, die waren sofort ausverkauft. Die haben uns aus der Hand gerissen. Und überall in den Ecken saßen sie, haben gelesen und gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Und da wurde für mich so wieder lebendig das Psalmwort, wo es heißt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Und ich habe noch nirgends so einen Hunger erlebt wie dort unter den Indianern. Noch eine weitere Geschichte bei den Yoras, das ist ein unerreichter Stamm, wo ich hinkonnte, mehr oder weniger zum Erstkontakt. Der Häuptling war so ein ganz alter Kämpfer, die haben bis vor 15, 20 Jahren haben sie alle umgebracht, die zu ihm kommen wollte. Er war Häuptling, weil er die meisten umgebracht hatte. Und er hat dann jeden Abend, bevor ich dann reden durfte, stand er hin und hat gesagt, jetzt redet Gott zu euch. Und jeder ist still. Und dann hat er so 7 Polizisten aufgestellt. Es war für den ganzen Stamm, für das ganze Dorf war es Pflicht. Und so konnte ich dann meinen Unterricht halten. War ganz spannend. Der Übersetzer, der hat immer doppelt so lange gebraucht, wie das, was ich gesagt habe. Was er übersetzt hat, weiß ich nicht. Und am Schluss kam er dann, stand am letzten Abend dann der Häuptling auf und hat gesagt, ich will meinem Stamm als gutes Beispiel vorangehen. Und dann hat er uns eingeladen, wir sollen jedes Wochenende kommen, was leider nicht möglich ist. Und dann hat er gesagt, ich habe schon immer gewusst, dass mein Leben nicht in Ordnung ist. Doch noch nie hat mir jemand die Wahrheit gesagt. Und da klingt so der Römerbrief an. Sie haben das Gesetz in ihr Herz geschrieben. Auch wenn ihre Kultur was anders sagt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, die Ernte ist groß, weniger sind der Arbeiter. Und meine Frage ist an dich, wo ist dein Platz? Zu beten, zu geben, zu gehen. Und ich bin überzeugt, für jeden gibt es einen Platz in der Weltmission, ob hier in Deutschland oder im Ausland.
Vielen Dank, Simon. Simon arbeitet für Indicamino. Er ist sicher nachher hier. aber später auch in der Ausstellungshalle an dieser Stand von Indie Camino zu treffen, falls ein oder andere noch eine Frage dazu hätte. Jetzt wollen wir nach Asien gehen, genau nach Indonesien, eine Insel ganz im Osten, Halmahera. Dort ist Volker Schmidt mit seiner Frau Melli und drei Kinder im Einsatz. Volker ist Architekt, Schreiner und vieles mehr. Aber vor allem hat er dort in Indonesien vieles mit Gott erlebt und möchte uns daran teilhaben lassen. Vielen Dank, Volker.
Ja, liebe Geschwister, bei uns in Indonesien sagt man Shalom. Das heißt Friede, Friede mit euch. Ja, Friede mit euch hier. Und ich möchte ein bisschen was erzählen von meiner Arbeit. Ich habe im letzten Jahr so gemerkt, dass der Herr hat einen wunderbaren, einen maßgeschneiderten Plan für mich. Das heißt für uns alle natürlich. Ja, und wie ich in Rumänien war, habe ich mich bekehrt. Und dann war ich in Rumänien als ein Coworker in einem Waisenhaus. Habe ich da gearbeitet und da habe ich gewusst, wenn ich jetzt fertig bin mit dieser Zeit hier in Rumänien, dann brauche ich einen direkten Weg, dann brauche ich eine Weisung von Gott, damit ich nicht schon wieder Zeit verschwende, Zeit verplemper meines Lebens. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann hat der Winrich Schäfbuch hat angerufen und hat gesagt, Jesus will, dass du nach Indonesien gehst. Ja, okay. Dann habe ich schon gewusst, okay, muss ich halt nach Indonesien gehen. Und wie ich dann in Indonesien war, habe ich eine Vorbereitung gemacht in Bandung. Und da war eines Tages bin ich da in so einem, da war so ein Schwimmbad. Da bin ich da gesessen, habe mir gedacht, okay Herr, ich bin jetzt ein unnützer Knecht. Das weiß ich, ja, wie es in Lukas 17 steht. Wir sind unnütze Knechte, wir tun, was du von uns verlangst. Aber ich habe überhaupt gar keinen Spaß mehr. Ich habe überhaupt keine Freude mehr an dem, was ich jetzt hier machen muss. Wisst ihr, in Indonesien, auch wie Simon habe ich vorhin geredet, mit der Hitze und mit den Leuten und so, ja, ist nicht so genau, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ja. Aber ich habe das dann zum Herrn gebracht und gesagt, so, ja, okay, du hast es mir gesagt, jetzt muss ich das machen, muss ich hier sein. Und ich muss ja auch was zurückzahlen im Endeffekt. Was ich schon an Schulden angehäuft habe beim Herrn Jesus, muss man ja auch irgendwie zurückzahlen. So habe ich das gesagt und gemeint. Ja. Und dann ein paar Jahre später, da hat CE4 uns gerade ein neues Auto spendiert, ja, bin ich mit dem neuen Auto zufälligerweise wieder am selben Platz gestanden und da war dann mein kleiner Sohn dabei. Der andere Sohn war gerade geboren, ja, muss ich dazu sagen, das erste Mal, wie ich da an dem Schwimmbad war, da war ich noch alleine, ganz alleine, ja, keine Freunde und so. Und das zweite Mal dann, etliche Jahre später, war ich dann wieder da und plötzlich ist es mir gekommen, oh, das gibt's ja nicht. Jetzt bist du wieder hier. Jetzt hast du ein neues Auto bekommen, hast eine Frau bekommen, hast drei süße Kinder bekommen, hast einen super Job bekommen. Und dann ist das in mich so reingefahren, wie ein Blitz. Ah, das heißt, der Herr ist wirklich freundlich. Ja, und da ist mir der Psalm eingefallen. Und das ist in letzter Zeit mein Lieblingspsalm geworden. Da geht's im Psalm 34, Vers 8, da steht, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut, der sein Vertrauen auf ihn setzt, der sagt, okay, mein Leben gebe ich dir. So wie vorhin der Andrew schon gesagt hat am Anfang, ich übergebe dir mein Leben, mach du jetzt mal was mit dem Gemurkse. Von mir kommt ja nur Gemurkse, von mir kommt ja nichts. Ja? Und dort auf dieser kleinen Insel, wo ich da arbeite, da kann ich ein Architekt sein, wisst ihr, da bauen wir Häuser, ohne groß jetzt einen Bauantrag zu stellen. Ja. Ohne groß Statiker kann ich mich austoben, sozusagen. Ja, da bin ich ein Schreiner. Wir machen Möbel aus Kokosnussholz. Wir machen schöne Sachen. Das heißt, wenn es mir schon ein bisschen langweilig ist, was zu zeichnen, dann tue ich ein bisschen Möbel machen mal wieder. Und, was das Wichtigste ist, wir haben ja Jugendliche, die tun wir ausbilden. Die machen wir eine Berufsausbildung. Und die bilden wir aus zu Schreinern und zu Zimmerern, zu Bauhandwerkern. Und diese Jugendlichen, die darf ich zum Herrn führen. Ja? Und das funktioniert. Ja? Nicht immer, aber es funktioniert oft. Ja? Aber kürzlich haben wir einen Gottesdienst gemacht in einem Dorf. Und dann war Zeugnis, war Zeugnis, also war eine Ausforderung zum Zeugnis geben. Und die wollen ja nie was machen, die wollen ja nie mal rauskommen und was sagen und so. Und dann ist einer dann tatsächlich rausgekommen und hat ein Zeugnis gegeben, was der Herr an ihm gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, ja da schau her, es funktioniert ja doch. Der Herr ist wirklich mit dir dabei und der hilft dir wirklich. Ja. Und ich bin auch ein Prediger, ich darf manchmal predigen. Also eine Kombination, die gibt's gar nicht. Ja. Sowas kann so ein Beruf, kann keiner machen. Kann keiner Mercedes-Benz oder was sagen wir noch, Siemens machen. Den kann nur der Herr machen. So ein super Beruf. Ja, wenn wir ihm nur das Leben übergeben. Ja, ich bin aus einem gläubigen Elternhaus, mein Vater ist ein Prediger. Aber bis ich 33 war, habe ich nur mein Leben mehr oder weniger Spaß gemacht, halt Spaß und Party und so. Ja, wollte ich nichts wissen. Dann wird man sich denken, dass der Jesus mit so einem nichts mehr anfangen kann, dass er sagt, ja, jetzt kommst du her, ja, jetzt will ich dir auch nicht mehr. Out, kick out. Ja? Nein. Das macht der Herr nicht. Der will dich dann trotzdem nehmen und der macht was aus dir. Und du kannst es sehen. Und es ist wunderbar, was der Herr für einen wunderbaren Plan geschneidert hat, gemacht hat. Und den hat er bereit für jeden von uns. Ja, wir müssen ihm nur einmal sagen, okay, Herr, ich will das machen, was du willst. Hier, nimm mich mal an und schau mal, ob du aus mir was machen kannst. Ja, das sind meine Erfahrungen jetzt aus 6 Jahre Indonesien und ich würde nie wieder was anderes machen wollen. Ich würde nicht was anderes mit was anderes das jetzt eintauschen wollen. Ja? Schmecket und seht, ja? Schmecket und seht, das ist eine Aufforderung. Schmecket mal, schau mal, schmeck mal, ob das gut schmeckt. Ja? Meinen kleinen Sohn habe ich gesagt, da nimm jetzt den Leberkäse, nein, den mag ich nicht. Nimm es das echt gut, tu das jetzt rein im Mund, mag ich nicht. Jetzt bin ich an Grante geworden, habe ihn geschimpft. Jetzt probier es. Dann hat er doch reingetan, der Leberkäse hat er gesehen. Nicht so schlecht, ja, kann man schon essen. Ja? Und so ist es auch mit dem Herrn. Schmeck mal, probier es mal. Und so versuchen wir auch unsere Jugendlichen hinzutreiben, hinzupushen, damit sie das einmal schmecken. Wie freundlich, wie wunderbar unser Herr Jesus ist. Danke euch, der Herr segne euch.
Ich glaube, nicht jeder hat ein Windrig-Chefbuch, der anruft und sagt, du bist berufen. Und ich habe auch andere erlebt, den Windrig-Chefbuch gesagt hat, du bist berufen. Und sie haben zurückgeschrien, oder nicht geschrien, aber gesagt, woher weißt du denn das? Also es ist so eine Sache. Ich denke, jeder, der irgendwo unterwegs ist mit Gott, hat eine andere Geschichte. Manchmal benutzt Gott solche wie Windrig Schäffburg. Windrig Schäffburg wurde für viele ein großer Zeugnis und ein großer Helfer. Aber er hat andere Wege. Aber lass dich auf Jesus ein. Das ist, was Volker jetzt gesagt hat. Leg dieses leere Blatt vor Gott hin und lass ihm darauf was schreiben. Es wird besser, als man denkt. Jetzt singen wir noch mal, bevor wir ein paar andere Zeugnisse hören. Nummer 12. Es gibt bedingungslose Liebe. Vielleicht wollen wir aufstehen und uns ein bisschen bewegen. Just Jetzt wollen wir noch zurückgehen nach Lateinamerika, diesmal nach Ecuador. Rainer und seine Frau Katharina, die waren die letzten 5 Jahre dort im Einsatz mit der Liebenzeller-Mission. Und zuvor war er als ganz Junge nach Liebenzell gekommen und später als Pastor mit 24 in Berlin und dann später mit 30 in Kanada als Pfarrer. Dort hat er seine Frau kennengelernt. Wir sind sehr gespannt, Rainer, was du uns zu sagen hast.
Moin, moin, so grüßt man sich bei uns zu Hause in Norddeutschland. Da spricht man auch Plattdeutsch. Ich komme aus einem Kuhdorf, 100 Kühe, 30 Menschen. Vom Kuhdorf ging es zum Kuhdamm. Nach 6 Jahren Pastor in Berlin rief der Hans-Peter Wolfsberger bei mir an, nicht der Winrich Schäffbuch, und fragte: Rainer, könntest du dir vorstellen, nach Kanada zu gehen? Darf ich ein bisschen überlegen, wie lange Zeit habe ich denn? Ja, 2 Stunden. Naja, war ich dann in Kanada 8 Jahre, habe meine Frau da kennengelernt, wie schon erzählt wurde. Die kommt auch aus meiner Heimat. Dort haben sich unsere Wege gekreuzt. Mit Jesus leben, ihm nachfolgen, ist immer spannend. Meine Frau wollte nach Bangladesch als Missionarin. Und jetzt sind wir seit 5 Jahren in Ecuador tätig mit der Liebenzeller Mission. Und von all dem, was ich bisher in meinem Leben so gemacht habe, gefällt mir das am besten. Denn unsere Herausforderung in Ecuador ist und war, ein unerreichtes Gebiet in den Hochanden im Norden Ecuadors mit dem Evangelium zu erreichen. Ein Gebiet mit 20 kleineren und größeren Ortschaften, schwarze Bevölkerung, ehemalige Sklaven, soziale Unterschicht. Viele Diskriminierungen hat diese Bevölkerungsschicht zu erleiden, viele Vorurteile. Ein Gebiet, wo wir niemanden kannten, wo es eigentlich keine Gemeinde gab, kein Bibelstudium, keine Christen. Und das war unser Auftrag. Wir kamen nach Ecuador, ich war schon 40, kurz vorm Ruhestand. Man denkt ja schon an seine Pension, nicht wahr? Dann muss man noch Spanisch lernen, hat auch mit Gottes Hilfe geklappt. Und dann steht man ja wie ein Ochs vom Berg: Herr, was machen wir jetzt? Man kennt da niemanden, wo fangen wir an, in welchem Ort? Und es gab viele Vorurteile gegenüber uns. Ja, da kommen die Weißen, was wollen die hier? Manche sagten, die kommen und stehlen unsere Kinder oder rauben ihnen die Augen. Und andere, die haben immer nur die Hand ausgestreckt und wollten irgendwas haben. Da war da die Dorfkultur, die Tradition, das Festgefahrene, das sich gegen jede Änderung gesträubt hat. Herr, was machen wir hier? Wie fangen wir an? Wo knüpfen wir an? Was ist der erste Schritt? Und Gott hat im Laufe der 5 Jahre viel gewirkt und Großes getan. Er hat die Ausdauer belohnt, die Gott uns geschenkt hat durch die Gebete vieler Menschen. Gott hat uns viel Liebe geschenkt zu diesen Menschen. Wir lieben sie abgrundtief. Es ist wie eine eigene Familie geworden. Wenn ich an diese Menschen denke, dort in Ecuador, kommen mir manchmal die Tränen. Wenn ich an die Menschen denke, die sich bekehrt haben, die Jesus verändert hat, dann könnte ich jubeln vor Freude. Und mir ist bewusst, es gibt nichts Besseres in dieser Welt, als dazu beizutragen. Das ist mir mehr wert, als 1 Million auf dem Konto zu haben. Im Laufe der Jahre hat Gott Ortschaften geöffnet. Wir haben den Fuß drinne in 8 Ortschaften. Wir dürfen in diesen Ortschaften die Dorfgemeinschaftshäuser benutzen, um evangelistische Programme durchzuführen. Die füllen sich immer wieder mit 100, 150, 200 Menschen, wo wir das Evangelium predigen dürfen. Wir haben offene Türen in den Schulen und es ehrt uns sehr, wenn dann in einem Ort der Direktor sagt: Hier lassen wir sonst niemanden rein, aber euch lassen wir rein. Und das schreiben wir der Gnade Gottes zu, der uns befähigt hat, einige Jahre hinweg Treue zu zeigen, Liebe zu üben, gute Programme durchzuführen, so dass Menschen am Ende gemerkt haben, die wollen was Gutes, die sagen vernünftige Dinge und die können hier rein, um das Evangelium zu verkündigen. Gott hat gewirkt. Wir konnten in 4 Orten Jugendkreise starten, in 5 Orten Kindergruppen und bis zu 7 Hauskreise durchführen. Nach langer Arbeit, nach vielen Gebeten, nach viel Enttäuschung auch und Frust und Selbsthinterfragen, Gott hat Türen geöffnet. Und wie wunderbar ist es, wenn man Menschen das Evangelium sagen kann, die es sonst nicht hören. Ich denke da an so viele Kinder in diesen Orten, zum Beispiel an die Sarah. Sie hat 7 Geschwister, ihre Mutter hat diese 6 Geschwister, die Mutter hat diese 7 Kinder mit 4 verschiedenen Männern. Ihre Mutter hat während unserer Zeit 2 Selbstmordversuche hinter sich, selbst nie Liebe erfahren, konnte nie ihren Kindern Liebe weitergeben. In der Familie war eigentlich nur Chaos. Bei der Sarah ein bildhübsches 13-jähriges Mädchen, kam immer in die Jungschar, dann später in den Teenie-Kreis. Sie erzählte, einmal hat meine Mutter mir den Kopf unter Wasser gehalten, ich dachte, ich sterbe, weil sie wieder so sauer war. Die Sarah wird meistens angeschrien, sie muss den Haushalt machen. Wenn die Mutter Geld verdient, gibt sie es für ihre eigene Kleidung aus und die Kinder haben fast nichts. Wer sagt ihnen das Evangelium? Welch ein Vorrecht, sich um solch eine Familie kümmern zu dürfen und um ihre Schwester Dina und Abraham und Hamilton. Und wenn sie dann jede Woche kommen und man kann versuchen, ihnen die Liebe Gottes näher zu bringen, das ist was ganz, ganz Wunderbares, aber auch eine ganz harte Arbeit. Es ist nicht nur das Wort Gottes verkündigen. Viele Besuche, oft haben sie bei uns auch übernachtet, dann waren sie mal zwischendurch im Kinderheim und da haben wir sie jede Woche besucht, Menschen nachgehen und zu wissen, die einzige Hoffnung, die haben, ist Jesus. Wenn die Jesus nicht kennenlernen, dann geht ihr Leben wirklich vor die Hunde. Oder ich denke an den René, der geht auch in unsere Jungschar. Sein Vater ist seit 6 Jahren im Gefängnis, weil er mal ein Nachbarsmädel missbraucht hat in einem der Orte. Auch ein ganz trauriges Beispiel. 5 Geschwister leben mit ihm zu Hause noch. Er war damals 6, als sein Vater ins Gefängnis kam. Da ist die Mutter ausgezogen, lebt mit jemand anders zusammen. Sie schaut einmal am Tag vorbei, aber ansonsten sind die auf sich gestellt. Wen wundert's, wenn solche Kinder unter die Räder kommen, wenn ihre Herzen hart werden und wenn sie keinen Menschen an sich ranlassen, weil sie so viel Enttäuschung erlebt haben. Und welch eine Freude, ihnen von Jesus zu erzählen. Das bisschen Zeit, das man dann noch über hat, als Missionar auch für sie zu investieren, ihnen freundlich entgegenzutreten und zu hoffen und zu beten, Herr, lass sie dich kennenlernen, dass sie Christen werden, sonst haben sie keine Hoffnung. Und wie wunderbar, wenn man miterleben darf, dass Menschen verändert werden. Wir arbeiten mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und das ist so wunderbar, alle Altersgruppen. Ich denke da an den Vinicio, den haben wir kennengelernt. Der Vinicio ist ein bildhübscher Negrito, schwarzer, mit weißem Einschlag, bildhübsch, charmant, ein richtiger Charismatiker, kann singen, könnte sein Geld damit verdienen, war Sicherheitsbeamter der Vinicio, aber sein Leben war völlig unten durch. Er war jedes Wochenende im Fußballstadion und kam meistens betrunken nach Hause. Wenn er dann abends nach Hause kam, da haben seine Kinder sich versteckt, der Michael mit seinen beiden Schwestern hinterm Sofa, unterm Bett, weil wenn man dann betrunken ist, dann wird man manchmal aggressiv. Und ich erinnere mich an den Michael, die ersten 2, 3 Jahre in Ecuador, wo ich ihn dann immer begrüßt habe. Man begrüßt sich so mit Umarmen und so, ne? Als Norddeutscher sehr schwer, aber kann man auch noch lernen. Da hat er immer so gemacht, ne? Ich musste immer sagen, Michael, beruhig dich, ich schlag dich nicht. Das war so drinne. So viel Leid in der Familie. Die Frau hat sich 2-mal getrennt von ihrem Mann, immer wieder zurückgezogen, weil er noch andere außereheliche Beziehungen hatte. Auch üblich in Ecuador. Viel Not. Erzählt der Vinicio, ja, einmal war ich saufen, ne, mit meinen Kollegen, erzählt er, wir haben Schnaps gekauft, selbstgebrannten Schnaps, erzählt er aus Kolumbien. Und haben abends getrunken, bis wir blau waren und nicht mehr konnten. Und dann erzählt er, bei diesem Saufgelage sind 2 meiner Freunde gestorben. Falsch gepanscht, falsch gebrauter Schnaps. Und er sagte, ich selber wurde blind. Normalerweise kriegt man das Augenlicht da nicht zurück. Und er sagte, Gott hat mich geheilt, schon lange bevor ich Christ wurde. Und so war sein Leben. Und dann kam er ins Bibelstudium. Es hat ein halbes Jahr gedauert. Bibel lesen, über Gottes Wort reden, viele persönliche Gespräche, Besuche, Freundschaft. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Und dann wird ein Leben verändert. Der hat nie wieder Alkohol getrunken. Der hat auch keine Frauengeschichten mehr. Die Familie ist heil geworden. Alle gehen in die Gemeinde. Da wird zu Hause gelesen in der Bibel. Wenn man zu Besuch kommt, dann wird gebetet. Er nimmt die Gitarre, singt Lieder von Jesus und erzählt seine Lebensgeschichte. Schon überwältigend. Er ist einer unserer guten Mitarbeiter, der uns unserer Missionsarbeit hilft. Sein Sohn Michael, der ist 22, an der Universität, lockige Haare, auch ein charmanter Kerl wie sein Papa, der will noch nicht so richtig mit Jesus. Und so ist es ein Ringen um jeden Menschen. Wir beten für ihn. Und vor 3 Monaten, da wurde der Michael überfallen in der Stadt, wo wir wohnen, 2200 Meter Höhe in den Bergen da, Ibarra, 150.000 Einwohner, da wurde der Michael überfallen von einigen Leuten aus Kolumbien und mit 5 Messerstichen zu Boden gekämpft. Dass er überlebt hat, ist ein Wunder. Er war im Krankenhaus. Gestern habe ich telefoniert mit seinem Vater. Ja, sagte er, danach war er ganz offen für Jesus, aber jetzt ist er wieder voll drin in der Welt. So das Kämpfen um jeden Einzelnen. Wer will mitbeten für diesen Michael, dass der Jesus kennenlernt, dass ihm sowas nicht nochmal passiert? Gott hat ihm eine 2. Chance gegeben. Welch ein Segen. Und ich möchte schließen mit einer älteren Dame, die wir 2 Jahre lang besucht haben in einem abgelegenen Ort, wo uns die Ortsältesten erzählt haben, hier wollen wir keine andere Religion. Mit anderen Worten, wir wollen euch eigentlich nicht hier. Habt ihr Sozialprogramme? Ja, aber das, was ihr von der Bibel sagt, das wollen wir nicht. Aber Gott hat uns geführt, dass wir in diesem Ort arbeiten. Wir sind hingefahren 2 Jahre lang, haben manche Kontakte aufgebaut, konnten was für Kinder tun, haben Vertrauen gewonnen zu manchen Leuten, auch zu einer Familie, eine alleinstehende Frau mit ihrer Tochter. Die Frau ist behindert. Sie wollte ihr Leben lang laufen können, das war ihr größter Wunsch. Sie hat zu Gott geschrien, so wie sie Gott kannte, als den Allmächtigen. Sie ging mal in eine Kirche weit weg und wollte sich gesund beten lassen, aber war dann frustriert und enttäuscht und verbittert und hat gesagt, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Diese Frau hat sehr viel erlitten, kriecht in ihrem Haus nur über den Boden, wurde von ihren Mitbewohnern im Ort oft wie ein Stück Dreck behandelt. Man hat ihr die Schulden nicht zurückgezahlt, man hat sie oft von den Sitzen im Bus runtergezerrt und gesagt, such dir doch einen anderen Sitz. Und das war für diese etwas korpulente Frau immer sehr schwierig, die Frau Amerika. Und 2 Jahre lang haben wir sie besucht, mal das Dach repariert, mal einen Rollstuhl repariert, einfach nur zugehört, einfach nur besucht, nett gewesen. Und nach 2 Jahren sagt sie, ja, ich habe Interesse. Und da konnten wir Gottes Wort ihr beibringen. Nach 2 Jahren Liebe investieren. Und nach 3 Wochen sagt sie, ich möchte beten. Dann hat sie von sich aus Jesus angenommen und ihr Leben wurde so verändert, dass sie die erste Gläubige im Ort ist und ein strahlendes Zeugnis. Sie sagt zu ihren Nachbarn und Verwandten, wisst ihr was, so viel Gutes, wie die Kathi und der Rainer mir getan haben, hat uns noch nie ein Mensch getan. Darum geht's uns gar nicht, um uns. Es geht um Jesus, alle Ehre an Jesus. Wir wollen, dass Menschen gut von Jesus reden. Und das öffnet dann die Türen. Und sie hat in ihrem Haus einen Kinderclub angefangen. Wir hatten nicht mal Zeit, sie auszubilden, diese Frau Amerika. Und da kamen im Kinderclub bei ihr schon 7 Kinder zum Glauben im letzten halben Jahr. Und wenn man sie jetzt fragt, Amerika, wie sieht's mit deinem Leben aus? Habe ich sie mal gefragt, wenn du heute entscheiden könntest, gesund werden und wieder laufen oder ein neues Leben, was würdest du wählen? Wir hatten das Thema vom Bibeltext her, Heilung eines Gelähmten. Da dachte sie nach und dann sagte sie mit strahlenden Augen, ich würde sofort das neue Leben wählen, das neue Herz. Mein Herz ist so froh. Jesus hat mich so von Bitterkeit befreit. Und wenn man das miterleben darf, dann gibt's nichts Schöneres, wie unterwegs zu sein für Jesus, Heimat zurücklassen, eine neue Sprache lernen, sich auf Abenteuer und Gefahren einlassen, um Menschen von Jesus zu sagen. Wir konnten so viel tun am Ende, wir waren durch die Zeit begrenzt und es fehlen Missionare. Wir könnten noch so viel mehr tun, wenn Menschen mit in den Missionsdienst kommen würden. Vielen Dank.
Ich denke, es ist für uns sehr schwer vorzustellen, Menschen, die in dieser Welt, in unserer Zeit leben, die noch nie von Jesus gehört haben oder gar nicht von Jesus hören können. Aber die gibt es und davon haben wir gehört. Aber man muss nicht bis ans letzte Dorf, in letzter Berg gehen, um für Gott tätig zu sein. Es gibt viele andere Menschen, die ausgeschlossen sind vom Evangelium, weil sie fest in einem anderen Religion sind, in dem es feste Ablehnung gegenüber Jesus und Christus gibt. Und diese Menschen zu erreichen, ist eine ganz große Aufgabe. Ich freue mich sehr, dass Friedrun Jung da ist heute. Wir waren vor 25 Jahren gemeinsam als Kandidaten auf dem Buchenauer Hof bei der Deutschen Missionsgemeinschaft. Unsere Wege gingen nach Afrika, Friedrun nach Südafrika und sie möchte aus dieser Arbeit in der Großstadt in eine etwas modernere Umfeld jetzt erzählen. Vielen Dank, Friedrun, dass du da bist.
Ja, Mein Tagebuchschreiben, das fing an, als ich mit 12 mein Leben Jesus gab. Und damals schon, wie Volker auch, in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, wusste ich alles um Jesus, aber es ging darum, ja, darf er da draufschreiben oder nicht? Und ich sagte, okay, Gott, du bist der Schöpfer der Welt. Das weiß ich ja. Also von daher weißt du eigentlich auch besser, was mit meinem Leben geschehen soll. Und wenn ich es in die Hand nehme, schreibe ich es verkehrt. Dann mache ich das Verkehrte damit. Also ich vertraue dir, dass du es machst. Nicht immer ist es so ganz einfach und ich will euch mehr jetzt einfach ein bisschen persönlich an dem teilnehmen lassen, was Gott vor allem im letzten Jahr mit meinem Leben gemacht hat, was er da alles so draufgeschrieben hat. Ich bin froh, dass ich es nicht vorher sehen konnte, Simon. Man will das nicht vorher sehen. Ich bin mit meinem Mann 1990 ausgereist. Mein Mann, der Manfred, der hatte mit dem Andrew zusammen Holzarbeiten, schreinermäßig gearbeitet. Und 90 sind wir also nach Südafrika ausgereist, um dort den Muslimen von Jesus weiter zu sagen, hauptsächlich in Schulungsarbeit. Innerhalb von 12 Jahren kamen 4 Kinder zu unserer Familie dazu. Meine Älteste ist 19, die zweite ist 17, dann 14 und ein 9-jähriger Junge noch. Meine Aufgaben verlagerten sich so in den Jahren für Hausfrau, Mutter, Taxifahrer, wie das so ist. Wir haben keine öffentlichen Verkehrsmittel, die man nutzen darf. Ich war die Unterstützerrolle für meinen Mann. Der hat aktiv überregionale Schulungsarbeit in Südafrika aufgebaut, Literaturarbeit, war eine Zentralstelle für das ganze südafrikanische Netzwerk für Muslim-Evangelisation. Er entwickelte und betreute verschiedene Webseiten, zum einen evangelistischer Art, wo sich Muslime einfach auf neutraler, anonymer Art melden konnten, aber auch Support für Fragen für Mitarbeiter. Also er hatte ganz, ganz enorme, vielschichtige Aufgaben. Ihr merkt schon, ich sage immer wahr. Am 25. Mai letzten Jahres starb mein Mann durch einen Autounfall. Er und ein Freund waren auf dem Rückweg von einer Dienstreise in Simbabwe. War gegen Abend und ein überholendes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn kam ihnen frontal entgegen. Beide waren sofort tot. Ja, jetzt Koffer packen und nach Deutschland, das dachten viele. Nein. Gott hat Manfreds Dienst und sein Leben auf dieser Erde als beendet erklärt und zu einem höheren Dienst berufen. Habe ich meinem Gott dazu widersprechen oder darf er weiterschreiben? Weiß ich es besser oder er? Gott hat mir zugesichert, dass er alles zu meinem Besten tun wird. Und auf dem Versprechen steht kein Verfallsdatum. Auch nicht der 25. Mai 2011. Auch am 4. Juli galt das dann Versprechen noch. Da wurden meine 4 Kinder und ich überfallen im Haus, wurden gefesselt und meine Jüngsten unter vorgehaltener Pistole durchs Haus geführt, mussten alles rausgeben. Ich sage, die Kriminellen bei uns, die steigen auch in Manager Positions auf. Die arbeiten nicht mehr selber, die lassen für sich arbeiten. Am 18. August, nochmal 6 Wochen später, war meine 17-jährige Tochter auf einem Missionseinsatz in Simbabwe, wurde ein zweites Mal überfallen. Aber habe ich in dem allem nicht Grund zum Danken für alle Bewahrung. Uns ist beides Mal nichts passiert. Und das ist ein Wunder, dass man sich in Südafrika, das muss man einfach sehen. Kein Tritt, nicht geschlagen worden, nicht geschossen worden, nichts. Auch meine Tochter in Simbabwe, nichts ist passiert. Bewahrung in allem, die über den menschlichen Verstand rausgeht. Ja, ist Missionsarbeit gefährlich? Sollten wir es lieber lassen? Ich sage immer, wir leben nicht mehr im Paradies und noch nicht im Himmel. Das dazwischen, das ist unsere Realität, das ist unser Leben. An diesem Ende vom Leben steht der Tod und dann, das danach kommt. Leben ist eigentlich ein ganz, ganz unbedeutendes Ereignis, wenn wir das Ganze der Ewigkeit betrachten. Und doch nimmt Gott dieses Leben so wichtig, dass er mir Gelegenheit gibt, an der Gestaltung von diesem Leben teilzunehmen und Teil zu sein und mitzumachen an dem, wer wo einmal die Ewigkeit verbringt. Gott fängt nicht irgendwas an und lässt es dann fallen. Ich habe Gott in diesen letzten Monaten so nahe und real erlebt wie nie zuvor. Ich hätte diese Zeit, die Seiten vorher nicht lesen möchten. Na, aber jetzt das zu lesen, ich möchte die nicht rausreißen, die Seiten aus dem Tagebuch. Die sind mir so wertvoll geworden. Ich möchte nur kurz fragen, sind irgendwelche Drachenflieger oder Fallschirmspringer oder Bungee-Jumper unter uns? Yay! Das war mal mein Traum. Ich wollte mit meinem Bruder zusammen Fallschirmspringer werden. Es ist dann daran gescheitert. Ich hatte ein christliches Elternhaus und dann hieß es, nee, die machen das sonntags, darfst du nicht machen. Aber so ganz frei durch die Luft segeln, aber mit der Sicherheit vom Fallschirm. Ach, mein Traum. Aber ich habe jetzt was viel, viel Besseres erlebt. Ich möchte euch vorlesen, in 2. Mose 19, Vers 4, da heißt es, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Und das war, nachdem Israel von den Ägyptern geflohen war und die hatten sie durchs Rote Meer verfolgt, ganz knapp hinterher. Und Gott sozusagen erschützte das Volk Israel und vernichtete die Ägypter. Bei einem Adlerhorst, da ist es so, der ist so hoch in den Felsen, wenn da die Jungvögel, wenn die flügge werden, die können da nicht einfach mal so Testflug machen und entweder klappt es oder es klappt nicht. Also wenn es nicht klappt, das klappt es wirklich nicht. Wenn ein Junges rausfällt, dann habe ich mir sagen lassen, dann fliegt der Altvogel oder der erwachsene Vogel, der fliegt unter das Junge drunter und trägt es dann auf Adlers Flügeln, wo die Kraft von dem Jungvogel noch nicht ausreicht. Durch den Tod und die Überfälle, da wurde ich sozusagen aus dem sicheren Nest wie durch einen Sturm rausgestoßen. Und ich durfte erleben, wie Gottes Adlerflügel mich tragen. Und ich muss euch sagen, auf dem Rücken von dem Adler zu fliegen, also ich stelle mir das vor, die Sicht ist gigantisch. Und das, was ich mit Gott erlebt habe, einfach gigantisch, wie er mich durchträgt, wie er einfach mir eine völlig neue Perspektive zeigt von dem, was er ist, wie er ist. Ob er jetzt in Deutschland bleibt, ob er sagt, Mission, das ist gefährlich, da wird man mit Bulldozer überrollt oder was auch immer, mit Gott, das ist der sicherste Platz. Und da mitmachen zu dürfen, in der Bestimmung, wo darf Gott weitere Tagebücher schreiben? Wo ändert sich, wo lasse ich ihn als Autor auch bei anderen weiterschreiben? Da möchte ich euch ermutigen. Macht's. Vielen Dank.
Wie wir merken, gibt es manche Einträge in dieses Tagebuch, die wir nicht verstehen können. Ich kann es immer noch nicht begreifen, dass Manfred nicht mehr da ist. Dass er schon Gott was ganz anderes gedacht hat, als wir hätte je denken können. Wie Gott sich das leisten kann. Da war so ein fähiger Mitarbeiter und es gibt so viele offene Türen und Gott holt ihn jetzt schon zu sich in der Ewigkeit. Haben wir in diesen Tagen die Bereitschaft, uns auf Gott zu verlassen. Das ist, was Friedung gesagt hat. Da lernen wir Gott kennen. Und das ist die Grundvoraussetzung, um für ihn einen Einsatz machen zu können, für ihn nützlich zu sein, gebraucht zu werden, von ihm bezeugen zu können. Es geht nicht um die Missionsarbeit. Es geht darum, dass wir für Gott unterwegs sind, dass wir seine Kinder sind, dass wir ihn kennen und andere von diesem Gott weitersagen können und bezeugen können, wie auf Adlerflügen getragen zu werden. Diesen Gott braucht diese Welt. Und Gott möchte andere, vielleicht unter uns heute, dazu rufen, auch einen Weg vielleicht in der Ferne zu gehen, aber auf jeden Fall zu unterstützen und mitzutragen, was Gott weltweit tut, damit Menschen, die ohne Jesus leben und ohne Hoffnung, diese tolle Botschaft von Jesus hören, aber diesen Gott kennenlernen, die wir kennengelernt haben. Andreas möchte uns jetzt nach Asien mitnehmen. Er war die letzten Jahre mit seiner Frau dort als Dozent. Komme bitte nach vorne, das ist ganz da hinten. Er war in einer anderen Einheit am Anfang als Teilnehmer. Und sag uns einfach, was Gott in deinem Leben gemacht hat.
Vielen Dank, Andrew. Guten Morgen, liebe Jumiko-Gemeinschaft, Gemeinde oder Freunde. Es ist einfach schön, bei euch zu sein, bei Ihnen zu sein und auch diese Gelegenheit zu haben, jetzt über mein Leben zu reden und das, was Gott in mein Tagebuch hineingeschrieben hat. Vielleicht so die Frage, die ich mir gestellt habe, welches Vermächtnis würde ich denn weitergeben wollen, wenn ich morgen nicht mehr leben würde? Natürlich, das eine wäre natürlich einfach, was Jesus mir bedeutet. Und der ist es mir wert, dass ich bis ans Ende der Welt gehe. Aber eine andere Sache, die mich sehr stark immer prägte, das ist, dass wir gemeinsam mehr erreichen. Und dass eins und eins mehr ist als zwei. Wir sind ja alle ganz einzigartig geschaffen. Aber meine Frau würde dann sagen über mich, wenn sie mich beschreiben sollte, der Andreas, das ist ein Teamplayer. Ein Mensch, der funktioniert eigentlich nur, wenn er andere Menschen um sich herum hat, wenn er nicht alleine steht. So würde ich es am liebsten jetzt hier haben und dass sie meine Hand hält und da, wo ich vielleicht nicht ganz klar bin, dass sie einfach das auch dann noch ergänzt und ausfüllt. Aber ich versuche es mal ganz alleine. Als Jugendlicher und auch jetzt eigentlich noch bin ich sportbegeistert. Ich konnte mich natürlich nie mit diesen Einzelsportarten wie Leichtathletik, Tennis, Schwimmen oder so anfreunden, auch wenn ich es vielleicht gerne machen würde. Aber so richtig hat es mich irgendwie nicht abgeholt. Es war dann doch eher das Volleyballspielen, Basketballspielen und natürlich auch König Fußball. Ja, mein größtes Ziel war immer der Ball im Tor und das am liebsten gemeinsam. Ich glaube, ich habe gar nicht viel Tore geschossen, aber ich habe mich sehr gefreut, wenn ich eine Vorlage geben konnte. Und das hat mich geprägt, später im Studium, dass ich eigentlich da richtig was gelernt habe, wo ich in diesen Lerngemeinschaften war mit meinen Kommilitonen und mir das nochmal erklärten, wie das genau ging. Und selbst die Bibel habe ich, glaube ich, erst richtig kennengelernt, als ich sie gemeinsam mit anderen Leuten studiert habe. Und naja, aus Predigten habe ich was mitgenommen. Aber ich glaube, die Hauskreise, die Bibelarbeiten, die haben mich doch am meisten geprägt. Und so auch jetzt im Missionsdienst, seit mehr als 8 Jahren in Südostasien unter einer muslimischen Volksgruppe. Alleine könnte ich das nicht schaffen. Und vielleicht ist es auch schon aufgefallen, dass in der Bibel auch ganz viele Beispiele genannt werden, wie Gott Freundschaften benutzt, wie er quasi Teams auch hinaussendet. Es ist dann der Aaron, der den Mose ergänzte mit seiner Redfertigkeit. Oder Jonathans Herz hat sich ja mit dem David auch verbunden. Klar, im Neuen Testament, Jesus sandte die Jünger zu zweit aus in die Dörfer und Städte. Und dann natürlich auch der Paulus. Wir kennen ihn oft als den Heidenapostel, aber er war ja eigentlich auch kein Einzelgänger und scharte eher so ein Team um sich herum. Und wir erinnern uns an seine erste Berufung, wo auch der Barnabas dabei war. Barnabas, der Name ist schon ein bisschen Programm, Sohn des Zuspruchs oder Sohn des Trostes. Und er war eigentlich der Mann, der den Paulus ja eigentlich erstmal nach Antiochia holte. Das kann man nachlesen, Apostelgeschichte. Als er sich bekehrte, der Paulus, und dann auch noch erstmal der Jerusalemer Gemeinde vorgestellt wurde. Anschließend hat er sich ein bisschen zurückgezogen in Tarsus. Und da hat sich der Barnabas, als er selbst dann in Antiochia war, hat er sich erinnert. Da ist hier dieser Paulus. Und der hat ja auch diese Berufung eigentlich schon irgendwie erlebt, zu den unerreichten Völkern zu gehen. Den hole ich mir jetzt. Und als der Paulus dann mit dem Barnabas auch dann diente dieser Gemeinde, wirkte dann der Heilige Geist und hat sie dann gemeinsam in den Missionsdienst ausgesandt. Das vielleicht so als ein bisschen Einleitung. Einfach, dass es auch irgendwie Gottes Tagebuch ist, nicht mit einem Menschen alleine, sondern man müsste vielleicht manchmal auch Tagebücher gemeinsam schreiben. Weiß nicht, gibt es vielleicht auch einige, die das tun. Ich habe jetzt noch keinen kennengelernt. Aber Barnabas steht dann halt auch für solche Menschen, die andere in ihrem Dienst unterstützen. Und ich möchte jetzt so von ein, zwei Barnabassen, mal gucken, wie die Zeit reicht, erzählen in meinem Leben, in meinem Missionsdienst. Und das erstmal die Christine zu nennen. Die Christine ist so ein ganz, ganz lieber Mensch, ein Freund, den ich kennengelernt habe in meiner Gemeinde. Und sie hat die Berufung zum Senden. Sie hat gar nicht die Berufung, selbst in die Mission zu gehen, sondern hatte irgendwie gemerkt, Gott hat ihr es aufs Herz gelegt, andere zu unterstützen, es möglich zu machen, dass andere rausgehen. Und sie hat da nicht nur unser Anliegen immer wieder in der Gemeinde hineingetragen, sondern es war auch so weit, dass sie uns besuchte auf dem Missionsfeld, um auch Anteil zu nehmen, wie geht es euch? Sie hat dann anschließend Care-Pakete geschickt. Da war dann die notwendige Laptop-Batterie drin, weil die andere Batterie halt schon ganz schwach wurde. Oder auch die Kinderbücher. Und ganz, ganz toll war es, wie sie jetzt bei unserem Heimataufenthalt seit gut 6 Monaten für uns ein Haus besorgte und das vollkommen einrichtete. Sie Leute mobilisierte, die sagt, Mensch, ihr habt einen Schrank, habt ihr nicht einen Schrank, ihr habt da nicht ein Bett, und uns eine Wohnung dahinstellte in einer der teuersten Städte Deutschlands, die wir uns leisten konnten. Ein Wahnsinns-Barnabas-Dienst, den die Christine leistet. Und ich denke, das gehört einfach dazu, dass wir dann auch draußen den Menschen von Jesus erzählen können. Ein zweiter Mensch, das ist der Jim. Jim ist ein Amerikaner, den habe ich in unserem Einsatzland kennengelernt und er ist im Ruhestand. Er ist schon fast 70 Jahre alt und hat sich mit seiner Frau berufen gefühlt, dahin zu gehen, wo wir auch sind. Und weil er eigentlich auch gar nicht so sprachbegabt ist, hat er gesagt, ich bin eigentlich nur jetzt da für euch, die ihr da mit den Muslimen redet, über Gott zu beten. Und das ist der Jim auch. Der Jim, der geht stundenlang, geht er in seinem Haus, auf und ab in seinem Zimmer und bringt uns Missionare, bringt die Menschen, mit denen wir zu tun haben, einfach vor Gottes Thron. Ein Wahnsinns-Barnabas-Dienst. Und wenn ich mal niedergeschlagen war, und das ist nicht nur einmal passiert, niedergedrückt oder irgendwie einfach schlecht drauf war, also der Jim war wirklich ein Sohn des Zuspruchs, er war ein Ermutiger. Und manchmal, das habe ich bei ihm auch gelernt, wenn ich ihm dann so nannte, meine Gebetsanliegen, dann hat er auch gar nicht dafür gebetet, dass es mir irgendwie besser gehen würde dann, also bitte helft dem Andreas jetzt, dass er da einfach besser schlafen kann oder das mit seinen Kindern, dass das nicht immer so schwer ist, sondern er hat immer dafür gebetet, Gott, zeig jetzt einfach, was du damit vorhast, mit den Schwierigkeiten, die der Andreas hat. Also er hat nie für eine Lösung gebetet. Das hat man nicht, am Anfang hat mich das geärgert. Ich habe gesagt, Jim, jetzt sage ich dir das, jetzt bete aber auch für mich. Nein, hat er nicht getan. Aber er hat mir einfach doch etwas Größeres von Gott gezeigt, dass Gott auch solche Sachen benutzt. Auch als ich dann mit einem meiner Freunde, das ist der Enal, einem muslimischen Mann in unserem Einsatzland, anfing, gute Gespräche zu haben über Jesus. Der Enal ist eigentlich auch gar nicht religiös, aber Gott hat ihn relativ vorbereitet, hat irgendwie in sein Leben reingesprochen und hatte mich dann gebraucht, einfach das auch fortzuführen und nochmal deutlich zu machen, was es heißt, an Jesus zu glauben. Und so hat er uns dann mal eingeladen zu sich nach Hause, zu seiner Familie. Und ich hatte dann dem Jim einfach eine SMS geschickt und sagte, bitte bete jetzt für uns. Ich denke, dass Gott das jetzt gebrauchen wird. Und es war auch so. Bei der Besuch, der war einer der Besuche, an die ich mich meistens erinnere und die auch am tiefsten ging mit dem Evangelium. Weil der Jim, denke ich mir, auch gebetet hat und da beistand. Ich war alleine. Unser Team leider in unserem Einsatzland besteht hauptsächlich aus Frauen, sodass ich dann oftmals auch mal alleine losging, meine Besuchsdienste hatte. Aber dann hatte ich halt den Jim im Hintergrund. Ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Als ich mich aufmachte vor, ja, so gut jetzt mehr als 15 Jahren, auf dem Weg in die Mission, waren auch Menschen, so wie ihr eigentlich, ganz, ganz entscheidend beteiligt. Weil ich auch immer merkte, ich muss die entscheidenden Fragen in meinem Leben, muss ich einfach gemeinsam mit anderen bewegen. Und das half mir dann auch, meine Familie, meine Eltern, die selbst eigentlich nicht gläubig sind, mit einzubeziehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich gehe in die Mission. Und irgendwie hat Gott das auch getan. Die sagten, ich glaube, das kannst du. Ich glaube, du redest immer von Jesus, dann musst du das auch sein. Auch andere Freunde bei meiner Heirat, meine Frau ist Philippinin, Mensch, Gott, kann ich mir das zutrauen, jetzt einfach diese überkulturelle Ehe und dann so liebe Freunde zu haben und zu sagen, wir haben deine Frau kennengelernt, das ist die Beste, nimm sie mit. Also auch das in Barnabas-Dienst, einfach da, wo wir zusammen mit Menschen leben und unsere Lebensfragen gemeinsam bewegen und Ermutigung erfahren. Und dann ist man nicht wieder Elia, der dann zum Horeb rannte und dann dem Gott klagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Nein, dann zeigt ihm Gott einfach auch, nicht nur ihm, sondern auch uns, dass da Menschen drum uns herum sind, die er gebrauchen möchte, um uns ja, zu ermutigen, zu segnen und zuzurüsten. Vielleicht schließe ich ab, ich weiß gar nicht zeitlich, wie ich liege, aber im Prediger 4, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, gibt es ja ganz tolle Verse auch, die das so ein bisschen unterstreichen. Und so sagt dann der Prediger Salomon, so ist ja besser zu zweien als allein. Vers 9. Naja, das mögen jetzt einige von euch auf Partnerschaft und Ehe so auslegen. Aber ich denke, es hat auch macht auch Sinn in Beziehung auf unseren Missionsdienst, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Denn weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Und dann ist das Tolle, wo Gott ja mit hineinkommt, auch eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Also wir machen es ja nicht nur mit den Barnabassen um uns herum, sondern Gott ist natürlich auch noch dabei. So ist meine Ermutigung und vielleicht mein Vermächtnis heute. Einige von euch, die einfach sagen, oh nee, Mission, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das packe ich nicht. Also ich selber alleine, nee. Aber dann die Ermutigung, es gibt ja solche Leute und erzählt mal einfach davon, dass ihr doch irgendwie merkt, da ist so ein, nicht nur ein Fernweh, sondern auch irgendwie eine Last in eurem Herzen für diese Menschen, die ihr es noch nicht kennen. Teilt sie mal mit und dann lasst euch überraschen, dass Gott da Menschen an eure Seite stellt, die euch da ja unterstützen werden. Oder es sind solche Leute, die eigentlich schon immer sich gefragt haben, also jetzt wirklich, Mission ist gar nicht. Also ich habe auch das nicht auf dem Herzen, auch wenn sie mir vielleicht wichtig sind, aber ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, Sprache zu lernen. Aber vielleicht seid ihr dann solche Leute, die Barnabas werden. Und somit kann eigentlich jetzt keiner aus dem Raum heute herausgehen oder aus dieser Veranstaltung sagen, irgendwie mit Mission habe ich ja nichts zu tun. Und ich hoffe, das war eine Ermutigung für euch. Gottes Segen weiterhin auf eurem Wege.
Vielen Dank, Andreas. Ich denke, wir merken, dass es ist so unterschiedlich, wie wir hier vorne gestanden sind heute Morgen. So sind wir Menschen und so nimmt Gott uns an und führt uns Wege. Keiner von uns hätte es gedacht, dass wir die Wege gehen würden, die Gott uns geführt hat. Wir haben einfach einen Anfang gemacht und aus diesem Anfang hat Gott Großes gemacht. Zum Schluss wollen wir nochmal miteinander singen. ein Lied, die Nummer 5. Jesus, ich will gehen, sende mich. Ich hoffe, wir können das wirklich von Herzen miteinander singen jetzt. Gott, den Herr, denn wovon wir bezeugt haben heute Morgen, geht mit jedem von uns. Wir wünschen euch Gottes Segen für diesen Tag, aber auch in eurem Leben. Es gibt die Ausstellung, da könnt ihr hingehen, jetzt in der Mittagszeit. Es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken. Wer ein Gespräch mit einer der Redner hier suchen möchte, wir sind die nächsten Minuten hier. Vielen Dank fürs Kommen und Gott sei mit euch. Auf Wiedersehen.